Herzlich willkommen Ihnen allen zu den Exerzitien bei Radio Horeb in der Sendereihe Spiritualität. Diese Woche, es grüßt Sie Marion Kuhl. Herzlich willkommen auch allen Zuhörern von Radio Maria in Südtirol. Es gibt viele Wege, aber nicht alle führen zum Ziel. Es gibt genügend Um-, Ab- oder Holzwege. Das merkt man vor allem dann, wenn man in unbekannten Gegenden unterwegs ist. Wie froh ist man dann, wenn jemand einem den richtigen Weg weist? Wie aber ist es bei schwierigen Lebenssituationen, in denen man um eine Entscheidung ringt, besonders im geistlichen Leben? Auf welche Stimmen hören wir da? Wodurch lassen wir uns im Alltag bestimmen? Im Johannesevangelium im Kapitel 10 heißt es, die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Wie aber erkennen wir Gottes Stimme in unserem Leben? Wie können wir sie überhaupt hören und von anderen Stimmen unterscheiden? Wie kann ich wissen, ob der Heilige Geist oder mein eigener Vogel zu mir spricht? Um diesen Themenbereich wird es heute im dritten Teil unserer Exerzitien gehen. Der Weg zum Leben prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Hilfestellung dazu gibt uns ein erfahrener Exerzitienleiter, Pater Gregor Lenzen von den Passionisten aus München. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Ihnen das Wort. Wir freuen uns auf Ihren Exerzitienvortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch herzlich begrüßen zu unserem dritten Teil, dem dritten Abschnitt unserer Exerzitienfolge. In meinen bisherigen Ausführungen habe ich immer wieder auf die Zentralität, auf die Wichtigkeit des Willens Gottes für unser Leben hingewiesen. Darauf hingewiesen, dass alles davon abhängt, dass wir diese Stimme Gottes im Leben vernehmen und ihre Botschaft für uns, für unser Leben umsetzen, Gestalt werden lassen. Wie erkenne ich aber den Willen Gottes, das ist hier die Frage, wenn es so einfach wäre. Ein wichtiges Instrument im Blick auf die Erkenntnis dieses göttlichen Willens für mich persönlich ist die sogenannte geistliche Unterscheidung oder auch Unterscheidung der Geister. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Ich versuche es heute ein wenig Ihnen zu erklären und dieses Prinzip vor Augen zu stellen. Bereits in der Heiligen Schrift, in der Bibel, finden wir die Aufforderung zur Unterscheidung. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es gibt ja unterschiedliche Einflüsse in unserem Leben, unterschiedliche geistliche und geistige Richtungen, die uns dahin oder dorthin ziehen wollen. Aber aus dem ganzen Geflecht den roten Faden herauszufinden, der uns auf dem Weg zu Gott bleiben lässt und der uns seinen Willen erkennen lässt, das ist nicht so einfach. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. An anderer Stelle wird im Evangelium von den falschen Propheten gesprochen und davon, dass man sie an ihren Früchten erkennen wird. Auch das ein deutliches Unterscheidungsmerkmal. Gute Früchte oder böse Früchte. Eine klassische Stelle im Matthäusevangelium, Kapitel 16, möchte ich Ihnen jetzt vorlesen, weil sie uns sehr deutlich macht, von welchen geistlichen Einflüssen wir in unserem Leben bewegt werden können. Und an dieser Stelle kann man hier einiges deutlich ablesen. Ich trage sie Ihnen jetzt zunächst einmal vor. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Bariona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Als Jesus dann wenig später seinen Jüngern erklärt, dass er nach Jerusalem gehen müsse und dass er dort vieles erleiden müsse und sogar getötet wird, am dritten Tag aber auferstehen wird, heißt es dann im Evangelium, da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Hier wird deutlich, welche unterschiedlichen Anregungen in unser Leben hineinwirken können, welche unterschiedliche Antriebskräfte unser Denken und Handeln, unser Erkennen bestimmen können. Da ist zunächst einmal das Messias-Bekenntnis des Petrus auf die eindringliche Frage, ihr aber für wen haltet ihr mich, legt Petrus dieses Bekenntnis zur Gottheit Jesu ab. Und Jesus sagt daraufhin, nicht Fleisch und Blut, also nicht deine menschliche Natur, mit anderen Worten, sondern mein Vater im Himmel haben dir das offenbart. Das heißt, dieses Messias-Bekenntnis des Petrus war eine göttliche Inspiration, wurde gewirkt durch den Geist Gottes. Wenig später, als Petrus dann Jesus Vorwürfe macht wegen der ersten Leidensansage und zu ihm sagt, das darf nicht mit dir geschehen, ist die Reaktion Jesu sehr stark, sehr hart. Er sagt zu ihm, weg von mir, Satan. Er sagt buchstäblich Satan und macht damit ganz deutlich, dass diese Regung, diese Reaktion gegen das Leiden, gegen das Zugehen auf das Kreuz, diese Reaktion ist keine Eingebung von Gott, entspringt sogar dem bösen Geist. Wenn er sagt, du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen, sagt er noch, dass es eben eine göttliche Inspiration geben kann, aber auch ein Denken und Tun, das aus unserem menschlichen Willen, aus unserer menschlichen Natur hervorströmt. Und so haben wir als Fazit aus dieser Stelle, dass der Mensch sowohl von seiner Natur, von seinem menschlichen Wesen, von seiner menschlichen Natur bewegt werden kann, dass er auch vom Bösen, vom Dämon beeinflusst werden kann und schließlich natürlich auch offen sein kann für göttliche Inspiration, bewegt werden kann vom Geist Gottes. Also ganz verschiedene Geister können so auf unser Denken und Fühlen und Handeln Einfluss nehmen. Dass hier die Gefahr der Verwirrung besteht, dürfte auf der Hand liegen. Und deswegen bedarf es der Unterscheidung der Geister. Denn es ist eben nicht immer so einfach, klar zu erkennen, ob es der gute oder der böse Geist ist, der da in unserem Leben seine Wirksamkeit entfaltet. Die Welt ist nicht einfach nur aufgeteilt in Schwarz und Weiß. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir nicht so viele Probleme und Schwierigkeiten. Bei der geistlichen Unterscheidung geht es also darum, die Innenwelt einer Person, die Innenwelt des Menschen, seine Gedanken, seine Regungen, Gefühle zu prüfen. Auf welche Weise? Eben nicht materiell oder rein instinkthaft, rein natürlich, sondern auf der Ebene des Geistes. Es heißt ja geistliche Unterscheidung, und das besagt, dass unsere Urteilskraft in diesem Unterscheidungsprozess dem göttlichen Licht, dem Licht des göttlichen Geistes unterworfen werden soll. Dieser Heilige Geist ist entscheidend für die geistliche Unterscheidung, für den Unterscheidungsprozess. Nur aus diesem göttlichen Geist heraus werden wir in der Lage sein, ein Urteil des Glaubens über die Bewegungen und Ereignisse in unserem Leben abgeben zu können und auch zu einer reifen und guten Entscheidung vor Gott zu finden. Eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang finden wir im Römerbrief beim Apostel Paulus im Kapitel 12, Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Dort heißt es: Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Es geht in unserem christlichen Leben immer auch um eine Wandlung und Erneuerung des Denkens und Fühlens. Nur durch einen solchen Mentalitätswandel, indem wir uns an einer neuen Werteskala orientieren, die uns durch Jesus Christus und sein Evangelium vermittelt werden, nur durch eine solche Bekehrung unseres Geistes, unseres Lebens, werden wir in der Lage sein, den Willen Gottes für unser Leben immer klarer zu erfassen, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Voraussetzung ist also diese Änderung der Denkweise, wobei sich unsere Denkweise, die zunächst einmal von unserer menschlichen Natur, von unserem Fühlen und Streben, von unseren Regungen, Begierden und Leidenschaften beeinflusst und geprägt ist, dass sich diese Denkweise nun mit der Neuheit des Evangeliums immer mehr in Einklang gebracht wird. Das ist nicht selbstverständlich für uns. Durch Jesus Christus ist etwas Neues in diese Welt hineingekommen. Es ging ja in seiner Menschwerdung darum, eine neue Schöpfung heraufzuführen, die Geschichte des Menschen mit Gott noch einmal zu schreiben. Indem der Herr den Weg des Menschen gegangen ist, ist er zugleich zu unserem Weg zu Gott geworden. Das haben wir schon einmal herausgestellt. Mit dieser Neuheit seiner frohen Botschaft nun immer mehr in Einklang zu kommen, ist Voraussetzung für geistliche Unterscheidung, für die Fähigkeit überhaupt, die Geister in rechter Weise voneinander zu scheiden. Es geht also um eine Syntonie, um einen Einklang, ein Zusammenklingen von Herz und Verstand mit der Welt des Göttlichen, mit der Welt des Geistes Gottes. Hier stoßen wir an ein Prinzip, das schon in der antiken Philosophie unterstrichen wurde, nämlich um die Erkenntnis durch Wesensähnlichkeit. Wenn wir hier einmal eine Parallele auf der rein natürlichen Ebene ziehen wollen, so ist es doch so, dass einander geistes- und seelenverwandte Menschen sich relativ schnell erkennen. Dazu bedarf es meist nicht vieler Worte. Wenn ich in einen Raum eintrete mit vielen Menschen, die ich das erste Mal unter Umständen sehe bei diesem Anlass und mit ihnen in Kontakt trete, dann werde ich meistens sehr schnell erspüren, mit wem ich auf der gleichen Wellenlänge bin, mit wem sich meine Gedanken treffen, wo ich ähnliches Gedankengut finde, eine ähnliche Weise des Fühlens und Denkens. Das erspürt man in der Regel sehr schnell. Und es ist das einander Gemeinsame, das sich gleichsam anzieht und sucht und das wir im anderen auch erkennen. Und hier nun auf der Ebene der geistlichen Unterscheidung geht es genau um dieses selbe Prinzip, dass ich, indem ich immer mehr in die Welt Gottes eintauche, in die Welt des göttlichen Geistes, auch immer mehr in der Lage bin, diesen Geist zu ergreifen und aus diesem Geist heraus den Willen Gottes, der ja Ursprung dieses Geistes ist, zu erkennen. Dies unterstreicht wiederum der Apostel Paulus an einer anderen Stelle in seinen Briefen, und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 10 bis 16. Dort heißt es: Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geist erfüllten, das Wirken des Geistes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles, ihn aber vermag niemand zu beurteilen. Denn wer begreift den Geist des Herrn, wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Soweit die Worte des Apostels. Es ist also unabdingbar notwendig, diesen Geist Christi immer mehr zu verinnerlichen, sich ihm zu öffnen, ihn aufzunehmen, aus diesem Geist herauszuleben. Nur so können wir die Geister in entsprechender Weise unterscheiden, voneinander scheiden und in all dem den Willen Gottes herausfinden. Paulus trennt in dieser Stelle ganz deutlich zwischen dem Geist der Welt, wie er sagt, und dem Geist, der aus Gott stammt. Und so sagt er, so erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Und es geht darum, den Geisterfüllten das Wirken des Geistes zu deuten. Er trennt zwischen dem irdisch gesinnten Menschen und dem geisterfüllten Menschen. Und er macht ganz deutlich, dass die Dinge Gottes geistlich geprüft werden müssen. Insofern können wir vielen unserer Zeitgenossen auch keinen wirklichen Vorwurf machen, dass sie nicht klar den Willen Gottes für ihr Leben erkennen. Denn wenn sie nicht in der Welt des Geistes zu Hause sind, konkret gesprochen, wenn sie nicht beten, wenn sie nicht die Quellen des Geistes für ihr Leben öffnen, dann kann dieser Geist ja auch nicht von ihnen Besitz ergreifen, dann kann er sie nicht erfüllen und aufschließen für die Erkenntnis des Willens Gottes. Das müssen wir immer mit im Blick behalten. Also, geistliche Unterscheidung aus dem Geist Gottes heraus. Das Subjekt dieses Prozesses der geistlichen Unterscheidung ist die menschliche Person selber. Das Objekt oder der Gegenstand, auf den sich meine geistliche Unterscheidung richtet, können ganz verschiedene Dinge sein. Wir sprechen in diesem Zusammenhang etwa von den Zeichen der Zeit, die es zu erkennen gilt. Oder auch von den Lehren, wobei die falschen von den wahren Lehren zu trennen sind, die falschen Propheten von den wahren. Es geht grundsätzlich immer wieder darum, das Gute vom Bösen zu unterscheiden und manchmal auch das Bessere zwischen zwei guten Dingen. Und in allem geht es immer, wie gesagt, um den Willen Gottes, um die Art und Weise, wie dieser Wille verwirklicht werden soll in meinem Leben. Es geht letztlich um den göttlichen Plan, der sich in Jesus Christus grundsätzlich für die Welt schon einmal geoffenbart hat, der aber im Leben eines jeden einzelnen Menschen auch seinen einzigartigen Niederschlag finden soll. Es geht um das Werk Gottes in mir. Diesem inneren Bau, bei diesem inneren Bau mitzuhelfen, diesen inneren Bau zu fördern, ist unsere Verantwortung, unsere Aufgabe in diesem Leben. Und es wird uns nur gelingen, indem wir immer wieder beharrlich und treu geistlich unterscheiden und versuchen, diesen roten Faden in unserem Leben zu erkennen, herauszufinden, was Gott in den einzelnen Abschnitten meines Lebens, in den einzelnen Situationen von mir will. Die Zeichen und die geistigen Anregungen richtig zu deuten, damit ich zu dieser Erkenntnis vorstoße. Ich habe bereits von der Erkenntnis durch Wesensähnlichkeit gesprochen. Diese Erkenntnis durch Wesensähnlichkeit beinhaltet ein dynamisches Moment. Hier ist natürlich der Gesichtspunkt des Wachstums, der zunehmenden Reifung in dieser Hinsicht angesprochen. Und auch hier gibt es eine interessante Stelle vom Apostel Paulus im Hebräerbrief, wo er von der schwachen Gemeinde spricht. Auch diesen Abschnitt möchte ich Ihnen zunächst einmal vorlesen. Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr schwerhörig geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch die Anfangsgründe der Lehre von der Offenbarung Gottes beibringt. Milch habt ihr nötig, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtiges Reden zu verstehen. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Auch aus diesen Zeilen können wir eine wichtige Lehre ziehen. Im Blick auf die schwache Gemeinde unterscheidet Paulus zwischen Milch und fester Speise und er bringt den Gesichtspunkt der Einübung ins Spiel. Er sagt, von den Jahren, von der Zeit her, müsstet ihr eigentlich schon Lehrer sein. Aber in Wirklichkeit seid ihr noch Milchkinder, noch nicht fähig für die feste Speise der Erwachsenen, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Es hängt also von der Reife bzw. Unreife ab, ob ich fähig bin, den Willen Gottes in meinem Leben zu erfassen. Voraussetzung ist, dass ich trainiert habe, dass ich wirklich beharrlich geübt habe, meine Sinne geübt habe, durch Gewöhnung Gut und Böse zu unterscheiden, das Wahre vom Falschen oder auch das Bessere zwischen zwei guten Dingen. Hier an dieser Stelle wird deutlich das Prinzip des Voranschreitens im geistlichen Leben unterstrichen. Das Prinzip einer immer größeren Vertrautheit mit Christus, die dann dazu führt, auch immer klarer seinen Willen für das eigene Leben zu erkennen. Die Lebensjahre sind in dieser Hinsicht nicht das Entscheidende. Ich kann schon viele Jahre zum Beispiel im Kloster verbracht haben, im geistlichen Leben zugebracht haben und trotzdem unter dem Aspekt der geistlichen Reife noch ein Milchkind sein. Das hängt von meinem Mitgehen, von meiner Verantwortung ab, wie ich bewusst mich geöffnet habe für den Heiligen Geist, wie ich bewusst mich geübt habe, durch geistliche Unterscheidung den Willen Gottes zu erkennen. Nur indem ich so treu meinen Weg mit Gott gehe, wachse ich im Heiligen Geist, nimmt Christus immer mehr Besitz von mir, wächst er in mir und kann Gestalt annehmen. Und so ist man in der Lage, ein Urteil des Glaubens zu fällen über die Ereignisse im eigenen Leben, um die darin enthaltene Gabe Gottes zu erwarten. Dieser Unterscheidungsprozess läuft auch nicht nur auf der Ebene des Verstandes ab. Auch die Gefühle haben hier ihre wichtige Bedeutung. Gerade der heilige Ignatius von Loyola in seinem berühmten Exerzitienbuch hat die Bedeutung der Gefühlsregungen für den geistlichen Unterscheidungsprozess unterstrichen. Dabei analysiert man den Wert der inneren Spannungen oder Veränderungen sowie der Antriebe, die von außen oder auch von innen auf uns einwirken. Ignatius hat hier den Wechsel von Trost und Trostlosigkeit als vorherrschende Gemütszustände im Menschen analysiert. Und er hat darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, den Ursprung der genannten Bewegungen zu erkennen, die Wirkursachen, eben ob Gott dahinter steht oder der Satan oder einfach nur meine menschliche Natur. Ferner hat er deutlich gemacht, dass die Verfassung der Seele, die Grundeinstellung der Seele, ihre Grundstimmung eine wichtige Rolle spielt bei der Beurteilung dieser wechselnden Stimmungen und Gefühle. Er hat herausgestellt, dass bei der Seele, die grundsätzlich dabei ist, vom Guten zum Besseren aufzusteigen, Gott es ist, der den Trost in dieser Seele bewirkt. Und umgekehrt, der böse Geist, der versucht, diese Seele, die sich auf einem guten Weg befindet, in Unruhe zu versetzen. Wer sich tiefer in diese Erwägungen und in diese Erwägungen des heiligen Ignatius von Loyola vertiefen will, dem rate ich einmal im Anhang des Exerzitienbuches die Unterscheidungsregeln für die erste und zweite Exerzitienwoche sich anzuschauen. Hier wird er einen hilfreichen Katalog von Regeln finden, die ihm ein wertvolles Instrumentarium für den geistlichen Unterscheidungsprozess an die Hand gibt. Die geistliche Unterscheidung soll also den Menschen helfen, menschlich und geistlich zu wachsen. Sie dient im Letzten dem Aufbau des Reiches Gottes und seiner größeren Ehre, denn je mehr sein Wille erkannt wird, umso mehr wird auch sein Reich in dieser Welt durch uns, durch die Menschen, die seinem Willen folgen, aufgebaut. Unter den Momenten geistlicher Unterscheidung, wie der Prüfung bestimmter Situationen, dem beratenden Gespräch, dem Nachdenken über zurückliegende Erfahrungen, ragt besonders das Gebet hervor. Liebe Hörerinnen und Hörer, die geistliche Unterscheidung möchte uns helfen, eine Antwort auf diese Grundfrage unseres Lebens zu geben: Wes Geistes Kind bin ich? Was ja im Letzten dann auch die Frage beantwortet: Was für ein Mensch bin ich? Von Jesus Christus wissen wir, dass er, wie es in der Schrift heißt, vom Heiligen Geist war. Der heilige Ignatius von Loyola, der jetzt schon mehrmals zitiert worden ist, ist ein Meister dieser geistlichen Unterscheidung. Und er ist durch Ereignisse in seinem eigenen Leben auf dieses Grundprinzip des geistlichen Lebens gestoßen worden, könnte man sagen. Er war ja Soldat und bei einem Kampf ist ihm sein Bein zerschmettert worden. Er musste daraufhin längere Zeit auf dem Krankenlager verbringen, war bettlägerig. Und die Zeit wurde ihm lang und er erbat sich verschiedene Lektüre, verschiedene Bücher, damit die Zeit etwas schneller vergehen sollte. Bei dieser unterschiedlichen Lektüre, da gab es Ritterromane seiner Zeit, aber auch Heiligenleben, bei dieser unterschiedlichen Lektüre stellte er in sich eine jeweils unterschiedliche Wirkung fest. Und so schreibt er dann in seiner Autobiografie im Bericht des Pilgers: Das war der Anfang der Unterscheidung der Geister. Es geht auch in unserem Leben immer wieder darum, zu unterscheiden, wo es die guten Wirkungen, die guten Früchte in unserem Leben gibt und wo auch das Gegenteil. Die Früchte des Geistes beziehungsweise die Früchte des Ungeistes. Wir haben schon gesagt, dass es hier eine Gefahr der Verwirrung gibt für uns Menschen, auch eine Gefahr der Blindheit. Wenn ich mir nicht Zeit nehme für diesen Prozess der Unterscheidung der Geister, dann lebe ich einfach an der Oberfläche meines Geistes dahin, Wenn ich nicht nachspüre, wo die Wirkursachen für mein Denken und Handeln sind, dann laufe ich Gefahr, einfach Spielball der unterschiedlichsten Strömungen zu werden. Dann laufe ich Gefahr, nicht selbst bewusst zu leben, sondern einfach gelebt zu werden durch Situationen und Umstände und geistige Einflüsse, die ich oft gar nicht so in ihrer Klarheit wahrnehme. Ich kann dann ganz leicht manipuliert werden und von anderen bestimmt werden in meinem Handeln. Nur durch dieses Prinzip der geistlichen Unterscheidung werde ich in der Lage sein, bewusst zu leben, bewusst meine Entscheidungen auch zu treffen, im besten Falle eben im Sinne des Willens Gottes, den ich eben nur erkennen kann, wenn der Geist Gottes immer mehr von mir, von meinem inneren Besitz ergreift. Im Ignatianischen Exerzitienbuch werden drei Grundschritte der Unterscheidung differenziert. Da ist einmal das Wachsen im Verspüren innerer Bewegungen der Seele, des Herzens und des Geistes. In einem zweiten Schritt wird dann die Erkenntnis hervorgehoben, der Art und der Richtung dieser inneren Bewegungen und als drittes die Freiheit, sich auf die Bewegungsrichtungen entweder einzulassen oder sie abzuweisen. Es geht also hier um eine wachsende Sensibilität für die eigene Innenwelt. Voraussetzung ist, dass ich mir Zeit nehme, dass ich bewusst auch in die Stille gehe, diese Stille suche und nicht vor mir selbst und vor meiner eigenen Wahrheit davonlaufe, indem ich alle möglichen Verdrängungsmechanismen anwende. Es gehört Mut dazu, sich vor Gott im Heiligen Geist der eigenen Wahrheit zu stellen. Doch nur so werde ich frei. Frei, das zu ergreifen, was mir mehr hilft, auf mein ewiges Ziel hinzuwachsen, was dem Werk Gottes in mir mehr dient. Und so sollten wir uns immer wieder fragen, ob ich meine Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Fantasien, Vorstellungen, Regungen, die in mir sind und die mich bewegen, wirklich wahrnehme. Und dann geht es um unterscheidende Erkenntnis. Dabei erkenne ich diese Spuren erst ganz, wenn sich klärt, in welche Richtung sie führen. In die Grundrichtung des Heiligen Geistes führt alles, was zum Wachsen von Glaube, Hoffnung und Liebe in meinem Leben beiträgt, was dem Frieden und der Freiheit dient. Erst durch die Erkenntnis der Richtung, wo mich etwas hindrängt oder hinführen will, kann unterschieden werden, wenn man das so salopp einmal sagen will, wohin der Hase läuft, ob es ein gutes oder schlechtes Ziel ist. Man soll sich bei einer Entscheidung auch, und das ist eine Grundregel dieser geistlichen Unterscheidung, in verschiedene Möglichkeiten hineindenken und hineinfühlen. Und alle Argumente für oder gegen verschiedene Alternativen sich unter Umständen auch einmal aufschreiben. Das kann durchaus hilfreich sein. Es geht dabei um ein Wachsen in der Entscheidungsfähigkeit und der Entschiedenheit. Einige Unterscheidungsregeln können mir in diesem geistlichen Vorgang helfen. Erstens, stimme dein Leben an Jesus Christus und seinem Evangelium ab. Es geht, wie gesagt, um diese Syntonie, um das Zusammenklingen mit der Welt des Evangeliums. Da muss der gemeinsame Grundton stimmen. Passen meine Entscheidungen, mein Tun, mein Reden, mein Denken zu Jesus Christus und seinem Evangelium oder nicht? Ferner, achte auf die Verführung unter dem Anschein des Guten. Der Böse kann uns alle möglichen guten und heiligen Argumente für etwas vor Augen stellen, was nicht nach dem Willen Gottes ist. Dann auch achte auf die Einladung zum Guten unter dem Anschein des Bösen, des, was uns eher widerstrebt oder abstößt. Erinnern wir uns an die bittere Medizin, die aber hilft und heilt. Manchmal gibt es Schmerz und Leid in unserem Leben, was wir uns sicher nicht suchen würden, wovor wir uns sträuben, und trotzdem wachsen wir durch diese Erfahrung menschlich und geistlich, und es wird ein Gut im Sinne des Willens Gottes erreicht dadurch. Es gibt ein Verlieren des Lebens, wodurch das wahre Leben erst gewonnen wird. Es gibt eine Einladung zur Auferstehung durch das Sterben hindurch. Eine weitere wichtige Regel ist: entscheide, wenn du innerlich in Ruhe bist. Nur in einem ruhigen Wasser kann man erkennen, was sich daran spiegelt. Die alte Regel, eine Nacht erst einmal darüber zu schlafen, passt genau zu diesem Hinweis. Ferner, halte in Zeiten der Verwirrung, der Unruhe an einer einmal getroffenen Grundentscheidung fest, bis sich unter Umständen etwas Neues zeigt oder auch nicht. Vorsichtig sollte man auch immer mit Extremen sein. Wir sündigen gerne durch Extremismus, entweder zu wenig, zu viel, zu schnell, zu langsam, zu zurückhaltend oder zu freundlich, zu streng. Eine gute Regel ist auch immer, den Schritt zu tun, aber wenigstens diesen Schritt zu tun, für den Klarheit da ist. Frère Roger von Thésée hat einmal gesagt: lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast, auch wenn es wenig ist. Wir brauchen nicht immer die klare Übersicht über den ganzen Weg. Es genügt wenigstens einen Schritt, einen nächsten Schritt zu wissen. Fast immer weiß jemand wenigstens einen nächsten Schritt, den er tun kann. Und schließlich sollen wir darauf vertrauen, dass es ja, wie wir jetzt öfters gesagt haben, der Heilige Geist selber in uns ist, der unterscheidet, der uns den Willen Gottes erkennen und ergreifen lässt. Und das soll uns ein Trost sein inmitten der Gefahr der menschlichen Täuschung, wo es heißt, wie der Herr es deutlich hervorgehoben hat, dass nicht Fleisch und Blut, sondern der Vater im Himmel uns göttliche Erkenntnis verleiht. Die Lehre von der Unterscheidung der Geister zieht sich durch die gesamte christliche Tradition. Wir finden sie schon in den ältesten Texten, so im Pastor Hermas bei Origenes, weiterentwickelt durch das ägyptische Mönchtum, etwa bei Kassian. In der Regel des heiligen Benedikt heißt es vom Verfahren bei der Aufnahme der Brüder: kommt einer neu zum klösterlichen Leben, werde ihm der Eintritt nicht leichthin gewährt, sondern es gelte das Apostelwort: prüf die Geister, ob sie aus Gott sind. Der heilige Bernhard von Clairvaux spielt in einer Predigt über die Unterscheidung der Geister auf dasselbe Schriftwort an, wenn er sagt: weil es aber verschiedene Arten Geister gibt, tut uns Not, sie wohl zu unterscheiden. Zumal der Apostel uns belehrt, man dürfe nicht jedem Geiste trauen. Die Reihe der großen Namen lässt sich noch fortsetzen. Heinrich von Frima, Dionysius der Kartäuser, Bernardin von Siena, Johannes Gerson, und in der Neuzeit eben vor allem der jetzt oft zitierte Ignatius von Loyola haben zum Thema der geistlichen Unterscheidung geschrieben. In dieses Mosaik fügt sich auch die Erfahrung meines eigenen Ordensvaters Paul vom Kreuz an, ein, der im 18. Jahrhundert lebte und der in seinem geistlichen Tagebuch ein kostbares Zeugnis geistlicher Unterscheidung gibt. Hier erleben wir beim Gründer der Passionisten eine Erneuerung des Denkens und Fühlens auf den gekreuzigten Christus hin, auf das Geheimnis des Kreuzes. Ich möchte meine Ausführungen über das Prinzip der geistlichen Unterscheidung für unser christliches Leben schließen, wie es Bernhard in seiner schon zitierten Rede getan hat. Denn auch wir wollen schweigen, um horchen zu können, wie Gott im Inneren zu uns spricht und uns über sein Reich belehrt, umso nützlicher, je leiser er es tut, durch innere Eingebung.
Das war der dritte Exerzitienvortrag bei Radio Horeb in der Sendereihe Spiritualität, der Weg zum Leben. Heute das Thema: Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Ihnen, Pater Gregor, herzlichen Dank für den Vortrag.
Bitteschön.
Für alle diejenigen, die gerne das in Ruhe noch einmal nachhören möchten, die können sich auch beim CD-Dienst von Radio Horeb melden. Rufen Sie einfach an unter der 0700 75 25 75 20 oder schauen Sie auf unserer Homepage nach www.horeb.org. Der Postweg ist natürlich auch möglich. Radio Horeb CD-Dienst, Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Morgen folgt der vierte und letzte Teil, dann wird es um das Thema gehen: Der Geist selber tritt für uns ein. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach München.
Danke auch.
Ihnen allen einen gesegneten Tag und dass Sie immer mehr die Gabe der Unterscheidung der Geister von Gott empfangen, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.